Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so das Radio anmacht oder oft hört man das auch im Fernseher, zum Beispiel die Tage hörte ich das immer wieder, gibt es ja tausende von Gewinnspielen. Man kann überall etwas gewinnen. Im Radio gibt es zurzeit den Gewinnregen oder Geldregen. Oder wenn man das Fernseher anmacht, da kann man ständig irgendwelche Autos gewinnen. Man braucht nur anrufen oder eine SMS schreiben. Also es geht ständig darum, irgendetwas zu gewinnen. Wir kennen auch das bekannte Spiel Lotto. Viele spielen das Spiel ja ihr ganzes Leben lang mit der Hoffnung, vielleicht irgendwann irgendetwas oder nicht nur irgendetwas, das große Geld zu gewinnen, die großen Millionen. Obwohl eigentlich die Gewinnchancen, das mussten wir mal in der Uni ausrechnen, ziemlich klein sind. Also das lohnt sich an sich gar nicht. Aber man kann es ja versuchen, sagt man sich. Und es gibt ja dann solche Versprechen an Gott. Ich kenne das auch noch von zu Hause. Da macht man sich dann solche Gedanken und sagt sich dann so im Herzen, ja Gott, wenn ich dann die 10 Millionen gewinne, dann kriegst du auch die Hälfte ab. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mir kam das schon öfter in den Kopf. Aber ganz ehrlich, wenn wir, stellen wir uns mal die Geschichte, ich habe sie hier mal drauf, die Geschichte von Aladdin aus Tausend und einer Nacht. Wir kennen die Geschichte, die Kinder kennen die Geschichte ganz gut. Stellt euch vor, ihr habt drei Wünsche. Oder nicht drei, stellt euch vor, ihr habt einen Wunsch frei. Und ihr dürft euch irgendetwas wünschen. Irgendetwas. Ich habe mir als Kind dann immer so, auch als ich älter wurde, mal so ein bisschen geträumt und gedacht, was würde ich mir wünschen, wenn ich einen Wunsch frei hätte? Was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei bekommen würdest? Möchtest du vielleicht wie Aladdin Prinz sein, das große Geld bekommen, reich werden, vielleicht auf unsere Zeit bezogen, ein Sechser im Lotto gewinnen, einen Haufen Geld haben, damit man sich mal alles leisten kann, was man sich schon immer gewünscht hat. Vielleicht ist bei dir auch zurzeit ein neues Auto dran oder als Teenie, Jugendlicher hat man auch manchmal so den Traum gehabt, Fußballstar zu werden. Oder vielleicht wünscht sich der ein oder andere Vater, ja, weniger zu arbeiten, mal, es wäre vielleicht mal wieder dran, eine Gehaltserhöhung zu bekommen, mehr Zeit für seine Kinder zu haben. Manche Mädels wünschen sich vielleicht, ja, so auszusehen wie so ein Topmodel. Da hat man ja heutzutage genug Vergleiche. Kranke Leute würden sich vielleicht wünschen, gesund zu sein oder wieder jung zu sein. Was würde ich mir wünschen, was würdest du dir wünschen, wenn du so einen Wunsch frei bekommen würdest? Und ich habe der Predigt heute das Motto gegeben, der himmlische Lottogewinn. Denn in der Bibel gibt es wirklich so eine Geschichte, wo Gott an einen Menschen herantritt und ihm einen Wunsch freigibt. Er sagt, du kannst dir wünschen, was du willst, ohne Einschränkung, egal was, ich werde es dir erfüllen. Und diesen Text, den wollen wir uns heute zusammen mal etwas näher anschauen. Der steht in 2. Chronik 1, ab Vers 7 bis 13. Ich habe ihn auch noch mal drauf gepackt, aber ist ein bisschen klein. Ich lese ihn vor. In derselben Nacht aber erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach zu Gott, du hast große Barmherzigkeit an meinem Vater David getan und hast mich an seiner Stadt zum König gemacht. So lass nun, Herr Gott, dein Wort an meinem Vater David wahr werden, denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das so viel ist wie Staub auf Erden. So gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, dass ich vor diesem Volk aus- und eingehe, denn wer kann dies dein großes Volk richten? Da sprach Gott zu Salomo, weil du dies im Sinne hast und nicht gebeten hast nach Reichtum, noch um Gut, noch um Ehre, noch um deiner Feinde Tod, noch um langes Leben, sondern hast um Weisheit und Erkenntnis gebeten, mein Volk zu richten, über das ich dich zum König gemacht habe, so sei dir Weisheit und Erkenntnis gegeben. Dazu will ich dir Reichtum, Gut, Ehre geben, wie sie die Könige vor dir nicht gehabt haben und auch nach dir nicht haben werden. So kam Salomo von der Höhe, die bei Gibeon war, von der Stiftshütte nach Jerusalem und regierte über Israel. Wir lesen hier eigentlich von dem Amtseintritt Salomos. Der Vater David von Salomo war kurz vorher gestorben, das lesen wir 1. Chronik 29. Und nun übernimmt Salomo diese Aufgabe. Und Salomo macht sich auf und geht zunächst auf diesen Berg, von dem wir auch gelesen haben, auf den Berg Gibeon, der auf einer Höhe liegt, um dort zu opfern. Hier tritt bereits die erste Frage auf, die ich mir so gestellt habe. Es war nämlich zu der Zeit verboten, auf den Höhen zu opfern. Höhen waren so höher gelegene Berge oder höher gelegene Ebenen. Und es war eigentlich verboten, dort zu opfern. Der Grund dafür war, dass die heidnischen Völker, die um Israel herum waren, ihren Göttern auf diesen Höhen geopfert haben. Und Gott wollte nicht, dass das Volk Israel es diesen Völkern nachmacht. Die Besonderheit hier war, dass auf Gibeon die Stiftshütte stand. Und das war eigentlich auch der Grund, warum Salomo dann dorthin gezogen ist, und ja, um dort Gott zu opfern, sein Opfer darzubringen. Und wir lesen hier einige Verse vorher, dass er mit seinen ganzen Truppen, mit seiner ganzen Gefolgschaft hingezogen ist und 1000 Brandopfer Gott gebracht hat. Also ein großer Aufwand. Was war der Grund für diesen Aufwand? Der Grund war, dass es hier sich sozusagen um einen offiziellen Regierungsbeginn von Salomo gehandelt hat. Und Salomo war es sehr wichtig, dass Gott diesen Beginn segnet, dass Gott mit ihm ist, dass Gott sein Ja zu der Regierung von Salomo gibt. Wir lesen in der Bibel immer wieder, wenn Menschen irgendwas neu anfangen, dass sie auf Gottes Segen angewiesen sind, dass sie sich Gottes Segen erbeten möchten, dass sie mit Gottes Segen neu starten möchten, was auch immer ansteht. Wir hatten letztes Jahr ja die Wahlen. Und da ist es auch nicht anders. Ich habe nochmal nachgelesen und war auch sehr überrascht. Wir hatten ja wieder unsere Kanzlerin Merkel zum zweiten Mal gewählt, bestätigt. Und es stand in der Tagesschau, sowohl sie als auch die ganzen Minister der CDU und der FDP hatten bei der Vereidigung den Satz am Ende gesagt: So wahr mir Gott helfe. Wir brauchen Gottes Segen in der Politik, persönlich, oft da, wenn wir vor so neuen Herausforderungen stehen, vor etwas, was wir neu beginnen möchten. Ich habe mich selbst gefragt, wo ich zum Beispiel einen neuen Lebensabschnitt begonnen habe, sei es die Ehe oder das Studium, ob mir da der Segen Gottes auch so wichtig war, dass ich Gott darum gebeten habe, dass er diesen Schritt und das, was danach folgt, segnet. Auch jetzt, das Jahr 2010, haben wir das Jahr mit dem Segen Gottes begonnen? War uns das wirklich wichtig? Ist uns das wichtig? Hat es für mich mehr als nur die Bedeutung, dass wir das oft am Ende des Gebets zum Beispiel sagen und segne dies oder jenes? Oder wir kennen ja diese bekannte Aussage, diesen Satz: An Gottes Segen ist alles gelegen. Ist das mehr als nur so eine Floskel? Meinen wir das wirklich so? Für Salomo hatte dieser Segen ganz große Bedeutung. Und wenn man so drüber nachdenkt und schaut, dass Salomo zu der Zeit gerade mal 20 bis 25 Jahre alt war, also sozusagen in einem Jugendalter ganz frisch, und ihm war es wichtig, dass Gott dann mit ihm ist. Er stand vor der sozusagen größten Herausforderung seines Lebens und möchte da nichts falsch machen. Er möchte das Volk mit Gott regieren, nicht selber, nicht so, wie er sich das denkt. Und da ist schon die Frage: Wie handelt er? Wie reagiert er? Wie beginnt er diese Zeit? Was hat für ihn Priorität? Ich glaube, das kommt hier ganz gut zum Ausdruck. Er wendet sich am Anfang seiner Karriere an Gott. Und Gott ist beeindruckt von dieser Bitte. Gott ist beeindruckt von dieser Einstellung und gewährt Salomo deshalb eine Bitte, einen Wunsch. Einen Wunsch nach freier Wahl. Bitte was ich dir geben soll. Ein Wunsch nach freier Wahl. Wir hatten uns darüber am Anfang so ein paar Gedanken gemacht, so ein bisschen geträumt, was ich mir vielleicht gewünscht hätte. Wir möchten uns mal anschauen, was Salomo sich wünscht. Und ich hoffe, dass wir daraus etwas mitnehmen können. Er beginnt in Vers 8 und Salomo sprach zu Gott: Du hast große Barmherzigkeit an meinem Vater David getan. Er erinnert sich so ein bisschen zurück an die Vergangenheit, daran, wie sein Vater mit Gott gelebt hat und stellt fest, sein Vater war für ihn, was das angeht, was das Leben mit Gott angeht, ein sehr großes Vorbild. Ich habe hier nochmal den Paralleltext abgedruckt, weil da noch ein bisschen mehr drin steht. Da wird die Geschichte in 1. Könige auch nochmal erzählt. Und da heißt es: Du hast meinem Vater große Barmherzigkeit getan, wie er vor dir gewandelt ist, in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen. Salomo hat seinen Vater als Vorbild gesehen. Ein Glaube, der ihn auch motiviert hat, genauso zu leben und sein Leben auch genauso auszurichten. Wir kennen ja diesen Satz über David, der wird ja als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Und das heißt nicht, dass er keine Fehler hatte oder dass er ein perfekter Mensch war. Ich habe mich selbst mal erschrocken, als ich mich ein bisschen mehr mit David beschäftigt habe, wie viel Fehler, wie viel Lügen und wie viel dieser Mensch gesündigt hat. Und am Ende, wir kennen die Geschichte, hat er sogar Ehebruch begangen. Und dieser Mensch wird als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Hat sich da jemand irgendwie vertan? Oder man fragt sich ja, wie das dann kommt. Aber das Entscheidende an diesem Menschen war, dass David ein Mensch war, der Gott suchte. David war ein Mensch, der seine Sünde bekannte. Er war ein Mensch, der sich entschuldigen konnte, wenn er etwas falsch gemacht hat. Es gibt ja viele Menschen, und einem selbst fällt das auch nicht immer einfach, sich immer zu entschuldigen. Aber David war so nicht. Er konnte sich für das, was er gemacht hat, was er falsch gemacht hat, entschuldigen. Und er wusste, dass er dann auf die Vergebung Gottes zählen kann. Eine Frage, die wir Väter und Mütter uns mal fragen oder die wir uns stellen könnten: Sind wir unseren Kindern im Glauben ein Vorbild? Ein Vorbild, um unser Glaubensleben mit Gott zu leben, um es begeistert zu leben. Peter Hane sagt in seinem Buch Schluss mit Lustig mal folgende zwei Sätze: Familie ist nicht nur der Ort für Vorschriften, sondern für Vorbilder. Hier werden Werte gelebt, erlebt oder eben nicht. Und als zweiten Satz: Familie ist der erste und wichtigste Ort zur Vermittlung von Werten. Ich bin mir überzeugt, auch wenn ich meine Vergangenheit anschaue, dass Kinder Vorbilder brauchen. Okay, mein Kind ist noch klein, aber unsere Kinder brauchen Vorbilder. Vorbilder, auf die sie hochschauen können und vor allem, wo sie über das Glauben, über den Glauben, über das christliche Leben etwas von uns lernen können. Nicht nur Vorbilder im Geld verdienen. Wir Russlanddeutschen sind ja irgendwo dafür bekannt, fürs Häuserbauen, für das praktische Talent, das, was wir anfangen und anfassen, dass das gelingt. Aber nicht nur in der Hinsicht, das ist auch gut, da habe ich von meinem Papa ganz, ganz viel gelernt. Aber wir brauchen auch Vorbilder, was das Leben mit Gott angeht, die Kinder. Und die Bibel fordert uns heraus, das ernst zu nehmen. Wenn wir das Alte Testament anschauen, da wird immer wieder gesagt und immer wieder betont, dass die Eltern die Aufgabe haben, manchmal gibt man das ja gerne weiter an die Gemeinde oder an die Kinderstundenleiter, dass sie die Aufgabe haben, die Kinder christlich zu erziehen. Die Kinder christlich zu erziehen, nach Gottes Maßstäben, haben die Eltern, haben wir. Und wir müssen am Ende und nicht die Gemeinde dafür gerade stehen. Es geht weiter im Text. So lass nun her, Gott, dein Wort an meinem Vater David wahr werden. Denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das so viel ist wie Staub auf Erden. So gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, dass ich vor diesem Volk aus und eingehe, denn wer kann dies dein großes Volk richten? Diese zwei Verse sind eigentlich ganz wichtig von ihrem Zusammenhang. Salomo sieht als erstes seine Aufgabe als König. Er steht vor einer großen Herausforderung und er ist sich bewusst, dass er für das ganze Volk irgendwann vor Gott gerade stehen muss, wie er das regiert hat, was er entschieden hat. Denn was er entscheidet, das wird gemacht. Man fragt sich jetzt, wo ist die Parallele zu uns? Aber eigentlich, so ganz genau genommen, sind wir ja auch Königskinder. Wir sind Kinder Gottes. Und wenn man sich das mal so klar macht, haben wir eine ziemlich hohe Stellung. Die Frage ist, was haben wir denn für Aufgaben? Es wird zum Beispiel in der Bibel gesagt, wir sind Botschafter. In 2. Korinther 5, Vers 20 heißt es da. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind sozusagen Vertreter Gottes. Wir haben auch eine Verpflichtung, eine Aufgabe bekommen als Christen, der wir irgendwo gerecht werden müssen. Und was ist unsere Aufgabe? Der Vertreter hat ja die Aufgabe, das Anliegen Gottes den Menschen weiterzugeben. In diesem Vers heißt es weiter dann in Vers 20, dass unsere Aufgabe ist, den Menschen zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Aufgabe in dieser Welt. Eine Aufgabe, der wir zum Beispiel als Christen gerecht werden sollten und die uns Gott mitgegeben hat. Jeder Einzelne hat diese Aufgabe. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man diese Aufgabe so gerne weitergibt. Ja, die einen sind ein bisschen begabter dazu, die sollen das ruhig machen. Oder wenn man älter wird, denke ich manchmal, dass man das auch so gerne weiterschiebt und sagt, ja, die Jugend, die macht das dann schon. Ich möchte uns Mut machen, dass das eine Aufgabe ist für jeden Einzelnen von uns. Jeder Einzelne ist mit anderen Menschen, hat mit anderen Menschen zu tun und jeder Einzelne von uns, der hier sitzt, hat diese Aufgabe. Es gibt in der Bibel, und das könnt ihr auch nochmal nachlesen, keine Stelle dafür, dass dieses Gebot mit dem Alter irgendwann aufhört. Dieses Gebot gilt für jeden, für mich und für dich. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, und das ist gut, sich das mal wieder zu fragen in diesem neuen Jahr, dazu wurden wir auch in der letzten Gemeindestunde herausgefordert, über den Gemeindebau nachzudenken. Warum bauen wir das Gemeindehaus? Ja, denkt sich der eine oder andere, um mehr Platz zu schaffen. Also ist irgendwo so ein Bequemlichkeitsfaktor. Ich denke, auf jeden Fall. Aber ist das der einzige Grund? Ist das der Hauptgrund? Ist der Hauptgrund nicht? Und wenn ich da falsch liege, dürfte mich im Nachhinein da korrigieren, aber ist der Hauptgrund nicht, dass wir Menschen mit unserer Gemeinde erreichen wollen, dass wir Menschen irgendwo Orientierung geben möchten, dass wir Menschen wahrnehmen, die Hilfe brauchen und auffangen? Geht es nicht um Menschen, die Jesus brauchen? Ist das nicht irgendwo die Definition überhaupt von uns als Gemeinde? Bonhoeffer sagte mal, Gemeinde ist, wenn sie für andere da ist. Gemeinde ist, wenn sie für andere da ist. Deshalb bittet Salomo um genau diese Bitte. Er hat eine Aufgabe, er hat eine Verantwortung und er möchte diese Verantwortung nachkommen. Nicht alleine, nicht aus seiner Kraft, sondern mit Gott. Deshalb heißt mein zweiter Punkt der Wunsch. Eigensinnig oder selbstlos. Für mich ist diese Bitte Salomos unglaublich. Ich selbst hätte mir, glaube ich, irgendwas gewünscht, was mich selbst betrifft. Irgendwas für mich selbst. Und ich war deshalb überrascht, als ich so, man kennt ja die Geschichte, aber als ich so mir das nochmal vor Augen gemalt habe, er kriegt so ein Angebot und wünscht sich eigentlich schon fast etwas Banales, fast zu einfach. Er hätte sich doch alles Mögliche wünschen können. Okay, denkt vielleicht der ein oder andere, Salomo war ein König, der hatte ja alles. Wozu braucht er dann Reichtum und Ehre? Hat ja an sich schon alles gehabt. Aber diese Bitte zeigt irgendwo, wie Salomo gedacht hat, was seine Herzenseinstellung ist, was für ihn Priorität hatte, was für ihn wichtig war. So gib mir nun Weisheit und Erkenntnis. war seine Bitte, dass ich vor diesem Volk aus- und eingehe, denn wer kann dieses dein großes Volk regieren? Salomos Bitte war Weisheit und Erkenntnis. Wozu? Um seine Aufgabe gut machen zu können. Und obwohl sich die Bitte Salomos eigentlich auf ihn selbst bezieht, richtet sie sich an andere Menschen. Es handelt sie sich eigentlich um andere. Er bittet um Weisheit und Erkenntnis nicht, weil er vielleicht ein dummer König war, um intelligenter zu sein, intellektueller. Seine Bitte dreht sich nicht um ihn, sondern es geht um das Volk. Er bittet um Weisheit, um seinen Dienst für andere richtig zu machen. Eine selbstlose Bitte. Wir leben in einer Welt, und da würdet ihr mir recht geben, wo das Ich verherrlicht wird. Wir werden dazu aufgefordert, unseren Bedürfnissen nachzugehen, unsere Bedürfnisse vollkommen auszuleben. Wir müssen zuerst für uns sorgen. Wir werden aufgefordert, ehrgeizig zu sein, zu glänzen, aufgefordert und motiviert, Karriere zu machen, andere Konkurrenten auszuschalten. Wir werden motiviert, uns durchzusetzen, unsere Vorteile zu suchen, schlicht selbstsüchtig zu sein. Das ist das Motto der Gesellschaft. Doch das widerspricht dem Wesen Gottes. Es widerspricht vollkommen dem Wesen Gottes. Gott denkt immer an andere. Bei Jesus geht es, und das werde ich wahrscheinlich immer und immer wieder sagen, bei Jesus geht es immer wieder um die Schwachen. Immer wieder um die, die Hilfe brauchen, die Trost brauchen, die Ermutigung brauchen. Wir lesen das zum Beispiel in Markus 10, Vers 45. Gilt als Art Schlüsselvers für das Markus-Evangelium. Da steht, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern er ist gekommen, zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Gott erwartet in einer Zeit, wo Selbstsüchtigkeit irgendwo im Vordergrund steht, dass ich, die Ich-Bezogenheit, dass wir selbstlos denken, dass wir anfangen zu dienen. Und dienen heißt immer geben. Dienen heißt immer, den anderen zu sehen. Und deshalb bittet Salomo hier um Weisheit und Erkenntnis. Weisheit und Erkenntnis, um richtig zu dienen. Die Frage ist, was heißt das eigentlich? Was heißt Weisheit und Erkenntnis? Weisheit ist ja oft so ein poetischer Begriff. Man findet ihn in Gedichten, in Liedern, in Sprüchen, in Psalmen. Kommt es ja immer wieder vor. Und irgendwo, wenn die Bibel lesen, sind ja die Sprüche und die Psalmen, einige davon, auch auf Salomo zurückzuführen, auf diese ihm geschenkte Weisheit. Um diese zwei Begriffe besser verstehen zu können, schauen wir nochmal auf die Parallelstelle in 1. Könige. Da wird das etwas anders formuliert. Da heißt es, so wolltest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehe, was gut und böse ist. Weisheit kann also so ein bisschen auch mit den Worten gehorsames Herz erklärt werden. Das Herz ist ja im Alten Testament ein Bild für das Denken und Wollen. Das Denken und Wollen der Menschen, das ist ja irgendwo, das unser Leben dann bestimmt. Wir hatten vor zwei Wochen dazu eine gute Predigt gehört, wo es da in Sprüche 4, 24 hieß, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt dein Leben. Ich habe mal geguckt, wie es anders übersetzt wird. Da heißt es in der Guten Nachricht zum Beispiel, mehr als alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Das, womit wir uns beschäftigen, das, was für uns Priorität hat, hier oben im Kopf, das entscheidet auch darüber, wie wir dann handeln schlussendlich. Deshalb war Salomo diese Bitte so wichtig, ein gehorsames Herz zu bekommen Gott gegenüber. Das zu tun, was Gott will. Dass sich nicht nur daran orientiert, was mein Wunsch ist, was ich denke, sondern sich an den Wünschen Gottes zu orientieren. Und als zweites der Begriff Erkenntnis. Hier heißt es, dass er Gutes und Schlechtes voneinander unterscheiden kann. Er wünscht sich also sozusagen ein gesundes Urteilsvermögen. Ich finde, in der heutigen Zeit, wo man manchmal gar nicht mehr weiß, was gut und was schlecht ist, bräuchten wir wieder diese Eigenschaft, diese Bitte an Gott, Gutes von Schlechtem unterscheiden zu können. Was sind wirklich Werte, die für mich zählen? Was gibt mir in meinem Leben Orientierung? An welchem Maßstab messe ich mein Leben und richte ich mein Leben aus? Gerade da müssen wir Gott um diese Erkenntnis bitten, das Gute vom Schlechten unterscheiden zu können. Und Weisheit bedeutet in diesem Zusammenhang, Weisheit und Erkenntnis, nicht einfach etwas zu wissen, etwas wahrzunehmen. Wir alle wissen, würde ich mal behaupten, sehr, sehr viel, auch auf christlicher Ebene und auch was den Glauben angeht. Aber Weisheit bedeutet auch immer zu handeln. Jesus fordert uns in der Bergpredigt zum Beispiel auf, er erzählt das Gleichnis von dem Hausbau auf Sand und auf festen Grund. Und in dem Zusammenhang sagt er, seid nicht nur Hörer, sondern auch Täter. Die Menschen, die einfach nur hören und das nicht in die Tat umsetzen, sagt er, das sind die, die ihr Haus auf Sand bauen. Die ihr Haus darauf bauen oder auf etwas bauen, was keinen festen Grund hat, was kein Fundament hat. Wir hatten das vorhin als Anliegen kurz gehört. Das ist irgendwo eine Herausforderung an uns zu handeln. Wir alle haben diese Woche über auch diese Unglücke mitverfolgt. Sie gingen an uns nicht vorbei und sie gingen auch an mir nicht vorbei, dem Unglück in Haiti. Ich möchte uns auch da herausfordern zu handeln, zu beten, an diese Menschen zu denken. Nicht einfach so ein weiteres Unglück, das uns nicht betroffen hat. Ich frage mich da jedes Mal, warum gerade wir, wo es uns so gut geht, von solchen Katastrophen immer so verschont werden. Und die Menschen, die ärmsten Menschen, die auch so schon nichts haben, sowas trifft. Natürlich liegt sowas nicht in meiner Macht, auch da eine Antwort zu finden. Aber stellen wir uns dieser Frage und lassen wir uns da herausfordern. Ich will jetzt gar nicht sagen, in welcher Art und Weise, aber lassen wir uns da von Gott herausfordern, ihn um Weisheit zu bitten, wie wir auch da durch Gebet und ganz praktisch Menschen helfen können. Weisheit. Was ist Weisheit? Im Buch der Sprüche, und das möchte ich mal zusammen lesen, wird Weisheit mal so erklärt oder beschrieben. In Sprüche 3, 13 bis 18. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Denn es ist besser, sie zu erreichen als Silber und ihr Ertrag besser als Gold. Sie ist edler als Perlen und alles, was du wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen. Langes Leben ist in ihrer rechten Hand, in ihrer linken ist Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Steige sind Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens allen, die sie ergreifen und glücklich sind, die sie festhalten. Vielleicht hat Salomo gerade aus seinem Erlebnis, aus dieser Erfahrung diese Verse geschrieben und nochmal klargestellt, dass es um Weisheit geht, nach der man sich ausrichten sollte und diese Vergleiche dazu auch nutzt, dass es viel kostbarer ist als Perlen, als wertvolles Gold, als Tausende von Euros. Und doch ist ja Weisheit kein Produkt, das man sich einfach irgendwo kaufen kann. Dass man sagt, Mensch, wir haben jetzt festgestellt, uns fehlt Weisheit, ja, dann besorgen wir uns das halt. Wie bekommen wir denn diese Weisheit? Wie kommen wir zu dieser Weisheit? Da lesen wir auch nochmal ein Vers aus Sprüche 2, Vers 6. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Weisheit und Erkenntnis sind also Geschenke Gottes. Geschenke Gottes, die er uns gerne gibt und wir dürfen ihn auch gerne darum bitten. In Jakobus 1, Vers 5 steht dieser bekannte Vers, wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt und niemanden schilt. Also niemandem dafür einen Vorwurf macht, dass er es scheinbar nicht hat oder ihn darum bittet. Und so wird sie ihm gegeben werden. Gott freut sich, wenn wir mit so einer Bitte an ihn herantreten, weil wir irgendwo auch ausdrücken, wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn für unsere Lebensgestaltung, für unsere Lebensplanung. Wir brauchen ihn für unser alltägliches Leben, zu Hause, auf der Arbeit. Und deshalb freute sich Gott über diese Bitte von Salomo. dass alles andere so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist, dass wir vielleicht so als erstes, an was wir vielleicht als erstes gedacht hätten. Salomo hat kapiert, wie wichtig diese Sachen, diese Eigenschaften für ihn sind. Und Gott schenkte ihm Weisheit und Erkenntnis. Und Gott schenkte ihm noch einige Extras obendrauf. Wir lesen das, da sprach Gott zu Salomo: Weil du dies im Sinn hast und nicht gebeten hast um Reichtum, noch um Gut, noch um Ehre, noch um deiner Feinde Tod und um langes Leben, sondern hast um Weisheit und Erkenntnis gebeten, mein Volk zu richten, über das ich dich zum König gemacht habe. So sei dir Weisheit und Erkenntnis gegeben. Dazu will ich dir Reichtum, Gut und Ehre geben, wie sie die Könige vor dir nicht gehabt haben und auch nach dir nicht haben werden. Gott gefiel, dass Salomo seine Bitte an Gott ausgerichtet hat, dass ihm wichtig war, dass Gott sein Leben verändert, dass Gott sein Leben beeinflusst, dass Gott sein Leben bestimmt. Und ihm gefiel, dass diese Bitte so selbstlos war, demütig an Gott gerichtet. Es ging um andere und für andere. Und deshalb schenkt er ihm den Rest obendrauf. Er schenkt ihm diese kleinen Extras, die für uns oft so groß sind, obendrauf. Und er wird ja nicht umsonst deshalb auch als der weiseste und einer der reichsten Männer genannt. Wir merken dieses Prinzip aus Matthäus 6,33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Wenn wir uns an Gott ausrichten, dann kommt das andere mit dazu. Negativ bedeutet das, das wird in Jakobus 4, Vers 3 gesagt, ihr bittet und bekommt nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Ich bin mir überzeugt, dass Gott die beschenkt, die selbstlos für ihn leben, die selbstlos sich für Gott hinstellen und seinen Dienst auch an ihm ausrichten. Die sagen, mir sind Menschen wichtig. Mir ist wichtig, Gott, was du denkst, deine Gebote, dass ich dem gehorsam bin, dass mein Leben sich danach ausrichtet. Und Gott segnet das. Gott segnet das vielleicht nicht unbedingt mit materiellem Segen oder mit Reichtum, aber er segnet das im geistlichen Sinne. Wir bekommen einen geistlichen Segen und wir bekommen einen großen Lohn im Himmel. Wir möchten uns herausfordern mit dieser Predigt und uns irgendwo Mut machen, da Gott beim Wort zu nehmen. Wir treffen täglich viele Entscheidungen, die dann irgendwo entscheiden oder zur Folge haben, wie sich dann unser Leben verläuft und worauf wir unsere Schwerpunkte setzen. Wir treffen täglich mehrere Entscheidungen, viele Entscheidungen im Umgang miteinander, auch im Umgang mit Gott oder im Dienst für Gott, im Umgang mit anderen, wie viel wir da investieren. Und da möchte ich uns Mut machen, sich von Gott leiten zu lassen, sich von Gott auch ansprechen zu lassen. Wir brauchen ein gehorsames Herz. Ich brauche ein gehorsames Herz. Und auch das Vermögen, Gutes von Schlechtem zu unterscheiden. Und jetzt möchte ich uns nochmal die Frage stellen, was würde ich mir wünschen, wenn ich diese Wahl hätte, wenn ich einen Wunsch frei hätte. Um was dreht sich mein Leben? Um sich selber oder um Gott? Und ich wünsche mir selbst, ich wünsche uns das für dieses Jahr, dass wir dieses Gebot, dass wir die Gebote Gottes ernst nehmen. Dass wir uns neu fragen, worin orientiert sich mein Leben? Was ist Maßstab in meinem Leben? Was ist mir wichtig? Und wir würden, wie vorhin schon gesagt, wir würden alle zustimmen, wenn ich so fragen würde, ist das in der Bibel wichtig? Sagt Gott das? Natürlich sagt Gott das. Aber lasst uns auch herausfordern, das neu umzusetzen, danach zu leben, sich auch daran zu halten. Wenn dir an Weisheit mangelt, dann bitte Gott. Und er hat versprochen, es dir zu geben. Und in der Hinsicht haben wir ja keinen geizigen Gott. Das ist in der Gegenüberstellung manchmal zu uns richtig gut. Wir haben keinen geizigen Gott. Gott gibt gerne. nicht immer, was wir uns wünschen. Aber ganz bestimmt, wenn wir Gott vertrauen, immer das Beste für uns. Und dazu möchte ich uns herausfordern, das möchte ich uns heute mitgeben. Und ich möchte mit uns zusammen auch mit dem Gebet dafür auch abschließen. Wir stehen dazu auf und beten nochmal.